So.
So, also Ihren Nachnamen sprechen wir Opielka.
Ja, italienisch.
Italienisch.
Das Nein, es ist polnisch. Aber,
es ist polnisch.
Okay. Ja, also, aber Sie merken schon, ja, da sind wir schon fast beim Thema, nämlich so einfach ist es ja nicht mit den Identitäten.
Das stimmt. Aber
Opielka stimmt.
Opielka ist die Aussprache, das ist schon mal schön zu wissen. Ja, Sie sind in Stuttgart geboren, 1956, auch dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und haben dort Ihr Abitur gemacht. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit Ihrer Erziehung, in Ihren Aufwachsen? Sind Sie sehr autoritär, konservativ, katholisch aufgewachsen oder anti-autoritär? Oder erzählen Sie uns ein bisschen von dieser Zeit.
Also in den 50er und 60er Jahren war das Anti-Autoritäre noch nicht so verbreitet, vor allem nicht in vertriebenen Familien. Aber es ist eine interessante Frage. Also ich habe mir natürlich mit dieser Frage, musste ich schon, ich bin ja auch noch Psychotherapeut und Gruppenanalytiker und muss mich mit meiner eigenen Kindheit in vielen hundert Stunden auf der Couch beschäftigen. Also ist mir nicht fremd. Aber wenn man es einfach beantworten soll, wie bin ich aufgewachsen? Also ich habe natürlich viele Erinnerungen an meine Kindheit. Musste ich haben. Auf diese Frage Autorität, da fällt mir doch eine Sache fällt mir ein. Mein Vater hat, was meine Mutter immer bestreitet, ne, uns eine gewisse Neigung zum Zuschlagen gehabt. Also die war nicht ausgeprägt, aber in der damaligen Zeit war das normal. Ne? Also überall wurde geschlagen und das fanden wir natürlich nicht gut. Ne? Und eines Tages, ich muss um die 8 gewesen sein, habe ich unter den bewundernden beiden Blicken meiner beiden Brüder diesen verhassten Riemen, mit dem sie geschlagen worden sind, in den Ofen geworfen. Es wurde, also meine Brüder bezeugen, dass es so war, der Rest der Familie bestreitet, dass es überhaupt gewesen ist. Also die Frage, was war wirklich, das ist auch schon mal einem weiteren soziologisch interessanten Thema, aber ich bin fest überzeugt, ich sehe es noch heute vor mir, und das war für mich ein echter, einer von vielen, muss ich Ihnen sagen, anti-autoritären Akte meines Lebens.
Okay, sehr schön. Das heißt, Sie sind in der Schullaufbahn, also Ihrem Stuttgart, treu geblieben und dann nach dem Abitur galt die Frage, Bundeswehr oder Zivildienst?
Naja, interessante Frage, ja, das ist eine interessante Frage, und ich bin von meinem Sternzeichen her Waage, also ich habe dann gesagt, muss beides machen. Also der Hintergrund, ich hatte durch meine persönliche Familiengeschichte viele Verwandte im Ostdeutschland, war da auch gewesen, in Polen, in der DDR, schon in meiner Jugend, und für mich war klar, das ist natürlich kein Sozialismus, wie ich ihn will, auch keine Gesellschaft, wie ich sie haben will. Und in meinem damaligen jugendlichen Bewusstsein habe ich den Ostblock durchaus als Bedrohung erlebt. Ne? Und für mich war klar, ich bin Pazifist, ich will auf gar keinen Fall in Krieg ziehen, ne? Aber ich kann nicht für eine Bundeswehr sein und dann aber nicht mitmachen. Also habe ich mich entschieden, ich gehe zur Bundeswehr und verteidige am Tag der Entlassung, also verweigere am Tag der Entlassung. Das war mein Plan. Ja, ein bisschen abstrakter Plan, aber naja, es war halt ein prinzipieller Plan. Also ein bisschen, ich dachte, ich kann doch nicht für was sein, es aber dann selber nicht machen. Das war so meine Idee. Aber dann war ich bei der Bundeswehr, als ich bei den Wehrübungen war, bei den Manövern und dann so im Panzergraben, im Schützengraben lag, das ist noch eine etwas abstrakte Idee, die ich mir ausgedacht hatte und habe dann bei der Bundeswehr verweigert und habe dann zivil. War nicht so einfach, weil ich war bei den Panzergrenadieren und weil ich halt vor Abitur hatte, war ich halt auf der Schreibstube, da war ich gut beisammen, aber natürlich dann kam ich natürlich in den Panzer rein, in den Marder. Und das war schon eine interessante Erfahrung. Also diese Erfahrung, Teil eines Systems zu sein, wo du im Prinzip nichts machen kannst, wo du so obrigkeitlich auch notfalls verwurstet wirst und getötet wirst. Und diese Erfahrung war für mich sehr prägend. Also insoweit war ich dann sehr angetan, verweigert zu haben. Aber die Ambivalenz bleibt bis in die Gegenwart. Also was ist richtig auf diesem Gebiet des Verteidigens, des Kriegführens? Schwieriges Thema.
Aktueller denn je derzeit, ja. Ja, dann ging es nach Tübingen zunächst und auch Zürich war ein Studienort. Erzählen Sie etwas über Ihre Studiengänge und was haben Sie angefangen und was haben Sie abgeschlossen?
Oh Gott, das ist natürlich ein bisschen peinlich. Also ich habe in meinem Leben einige Sachen angefangen, die ich nicht abgeschlossen habe. Ich habe später mal Psychologie studiert, kurz vorm Ende da nicht abgeschlossen. Ich habe Jura angefangen, nicht abgeschlossen. Aber ich habe immerhin auch mal Erziehungswissenschaften angefangen, abgeschlossen, habe in Soziologie promoviert, habilitiert. Also ich habe auch ein paar Sachen abgeschlossen. Aber ich habe auch in der Tat, Sie haben recht, ich habe mich gesehen als Strafverteidiger gegen Ungerecht. Meine Fantasie war, ich möchte die Leute, die zu Unrecht verklagt werden, die möchte ich befreien. Das war sozusagen so ein Zorro-Bild.
Gerechtigkeitsdrang. Ja. Ja, und Ihre Doktorarbeit habe ich dann recherchiert, haben Sie 1996 abgeschlossen.
Okay.
Und
ja, stimmt, das ist gut.
Wird stimmen, ja? Denken Sie? Ja, okay. Ja, und wenn ich dann jetzt richtig gerechnet habe, haben Sie dafür 10 Jahre gebraucht. Oh. Der Titel Gemeinschaft in Gesellschaft. Haben Sie Erklärungen für uns?
Lieber Herr Planer, also Sie haben einen richtigen Namen für sowas, ne? Für solche Fragen. Ne? Also bei mir hat nicht alle Planung geklappt.
Okay.
Und ich muss sagen, das ist, aber ich muss hinzufügen, ich muss erst einen Untertitel hinzufügen, da ahnen Sie schon, wie größenwahnsinnig die Arbeit war. Nämlich hieß nicht bloß Gemeinschaft in Gesellschaft, natürlich als eine Art Reminiszenz an den berühmtesten deutschen Soziologen aus der frühen Zeit, Gründer Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, das wichtigste Buch der Soziologie im 19., 20., frühen 20. Jahrhundert. Also ich habe es Gemeinschaft in Gesellschaft und dann noch Soziologie nach Hegel und Parsons. Also Hegel und Parsons sagt natürlich nicht jedem was, aber Hegel war der größte deutsche Philosoph, manche sagen es war Kant, ich sei meine Hegel, und Parsons war der größte Soziologe. Also ich habe sozusagen mir ein bisschen viel vorgenommen. Und wenn Sie sich viel vornehmen, dazwischen auch noch ein Kind bekommen und alles nebenher machen müssen, also keine Promotionsstelle haben, sondern einfach Ihr Geld verdienen müssen, um zu promovieren, dann dauert es eben.
Das ist eine gute Erklärung, ja. Und ich habe auch recherchiert, dass Sie schon sehr früh, auch während der Studienzeit, schon viel ehrenamtlich aktiv waren.
Ja.
Und unter anderem haben Sie auch, sind Sie seit der Gründung der Grünen 1979 dort aktiv und Mitglied.
Naja, aktiv ist ein bisschen relativ, aber Mitglied bin ich ja. Woher wissen Sie das? Steht das bei irgendwo?
Man bereitet sich vor.
Aber auf meiner Homepage steht es nicht?
Nein, da steht es nicht. Nein.
Okay. Naja, ich muss ja ein bisschen schauen. Ich bin ja an sich, meine Primäridentität ist erstmal Wissenschaftler.
Ja, da und kommen wir gleich noch drauf.
Ja. Als Wissenschaftler können Sie ja nicht, da müssen Sie aufpassen, auch als Hochschullehrer. Ne? Ich muss ja eine gewisse parteipolitische Neutralität walten lassen. Und ich bin immer ganz froh, dass viele meiner Studierenden der Auffassung sind, sie wüssten gar nicht, was ich eigentlich politisch denke. Ich denke mir dann immer, also dass ihr das nicht mitkriegt, ne, ist ein Zeichen, dass ihr nicht richtig mitdenkt. Aber das sage ich natürlich nicht. Naja, weil eigentlich kann man schon ahnen, was ich denke, aber trotzdem freut es mich auch wieder. Ich will ja nicht so raushängen lassen. Aber Sie haben recht, das ist lange her. Und das ist in der Tat, ich kann aber Sie mal trösten. Bei meiner ersten Wahl habe ich die CDU gewählt. Das ist für Sie jetzt auch blöd, aber war ich dann sogar mal bei der SPD Mitglied, bei den Jusos. Also ich habe schon...
Das Spektrum fast durch. Eine Farbe fehlt noch, aber da kommen wir dann später drauf.
Soll ich was Nettes über die FDP sagen? Ach,
nein, ist gut.
Da fällt mir gleich was ein.
Okay. Nein. Aber ich habe auch Ihrer Vita entnommen, dass Sie immer wieder auch einige Arbeitsstellen angenommen haben, aber doch immer wieder den Drang hatten zu den wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, Sie haben dann 1987 das Institut für Sozialökologie gegründet. Erzählen Sie etwas von Ihrer Motivation, dies zu tun.
Naja, also... Wie schaffe ich das knapp? Also, es passt zum heutigen Thema natürlich, weil die Idee, ich war damals, also ich hatte ja nun Erziehungswissenschaft studiert, war dann aber auch politisch sehr aktiv gewesen, war Stadtjugendvorsitzender und so weiter, weil mich hat die Welt schon interessiert. Und dann war ich bei den Grünen und hab mich in meinem Gebiet der Sozialpolitik engagiert, was bei den Grünen aber niemand interessiert hat damals. Ist heute auch nicht so viel anders, aber damals war das ganz ausgeprägt. Ja, wir kommen gleich zu den tieferen Gründen, warum das so ist. Das ist nicht einfach banal. Mein Studium war noch nicht ganz fertig, aber dann kamen die Grünen im Bundestag und dann kamen die halt auf mich zu und fragten, ob ich da nicht Referent werden wolle, um die Politik dort so ein bisschen zu gestalten. Das habe ich dann gemacht, bin dann nach Bonn gezogen. Und da merkte ich aber, das mit der Politik gefällt mir eigentlich nicht. Weil es, sag ich mal, so bestimmte Charakterzüge stärkt, wenn sie Politiker sind, also auf einer höheren Ebene. Und weil viele meiner späteren Freunde und Kollegen, die wurden dann EU-Kommissare, Minister, also Zeug. Und das Dumme ist, als Politiker schaust du immer rein, wo kommst du vor, also in der Presse. Und das merkte ich, das hat mir, als ich das bei mir selber beobachtete, merke ich, das gefällt mir eigentlich nicht, dass ich so auch plötzlich so werde, dass es mir auch gefällt. Also diese Seite der Eitelkeit, zwar gar nicht für das, was ich wirklich gemacht habe, sondern dass ich an bestimmten Punkten am richtigen Platz war. Und ich hatte schon die Neigung zum Wissenschaftlichen, die habe ich schon immer gehabt. Die war schon ein bisschen länger, nur das zweite für. Aber dann habe ich gehört bei den Grünen, das war dann klar, es gab dann so eine Neigung, so Thinktanks zu gründen in jener Zeit, in den 80er Jahren. Es sind mehr gegründet worden. Und ich habe dann mit verschiedenen Leuten, die sozialpolitisch auf diesem, also an dieser Brücke interessiert waren, zwischen ökologischem und sozialen, es gab solche Leute, mit denen habe ich dann dieses ISÖ gegründet. Das waren so teilweise auch bekannte Leute, mittlerweile sind sie teilweise nicht mehr da. Und da haben wir das, es war ein kleiner Verein im Grunde, so wie hier, wobei sie sind ja schon viel größer, aber also ein Verein und es war so ein, und das gibt es immer noch, das ISÖ.
Ja, deswegen sind wir auch
ist klein, aufmerksam geworden. Ist klein, aber durchaus, wir versuchen da entsprechende Projekte zu machen, um diese Brücke zu schlagen zwischen diesen beiden Feldern. Aber da kommen wir gleich nochmal inhaltlich dazu.
Also wenn man bei Ihnen auch mal die Publikationen durchforstet, dann hat natürlich viel mit Grundeinkommen zu tun. Da haben Sie sich auch sehr lange mit beschäftigt und so wie ich höre, auch heute noch in den Netzwerken aktiv zu diesem Thema. Und natürlich aber auch das Thema soziale Nachhaltigkeit. Und das ist ja heute unser Schwerpunkt. Also leite ich gleich über. Ich überlasse Ihnen gleich die Bühne alleine. Ich möchte mich vielen bedanken für diese kleine, nette Vorstellungsrunde und möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, bevor wir dann starten, dass wir natürlich in dieser Reihe noch 3 weitere Vorträge haben. Die Flyer liegen hier aus, vorne am Eingang und würde mich freuen, wenn Sie auch dann bei den anderen Vorträgen unsere Gäste sind. Und ja, Herr Opelka, soziale Nachhaltigkeit, Ihre Bühne.
Ja, danke, aber wir wollten, das ist erst nett, sehr netter Planer, danke, aber wir wollten noch was anderes sagen, haben wir vorbesprochen, nämlich wir sind ja auch eine relativ kleine Runde, aber auch egal wie groß sie ist, dass das Publikum, also Sie,
die Interaktion, ich erinnere mich, ich habe mit Herrn Opelka besprochen, dass also Fragen frei raus, auch während des Vortrages sehr gewünscht sind, machen Sie sich bitte bemerkbar und wir wollen es sehr interaktiv versuchen zu gestalten, das war der Wunsch und also keine Scheu und ja.
So das war sein Wunsch, aber ich bin da ganz dafür. Ja, ich bin da, ich finde das gut. Es passt ja auch zu ein bisschen so dem Thema hier. Wir befinden uns jetzt hier in einer Initiative, in einer Feuerwache, wo es jetzt nicht mehr so darum geht, die Brände zu löschen, die durch irgendwelche schlechten Umstände ausgebrochen sind, sondern dazu beizutragen, dass das gar keine Brände ausbrechen.
Das ist sehr gut, ja. Und dann am Ausgang wird später noch um Spenden gebeten. Wir haben ja heute keinen Eintritt für diese Veranstaltung. Das ist auch noch ein kleiner organisatorischer Hinweis. Ja.
Okay, dann lege ich mal ein bisschen los. Ja. Danke, Herr Planer. Also ich meine, es wird ernst. Also Sie fühlen sich ruhig befugt, so ein bisschen mitzureden, weil die Gefahr ist, von dem, was ich heute sage, die Gefahr ist, dass ich ein bisschen abhebe. Ja, das ist die Gefahr. Müssen Sie aufpassen. Und wir haben ja extra Kulturwissenschaftler dabei, sehe ich das richtig, ne? Die das Abheben unterstützen. Das war gemein von mir, ne?
Entschuldigung, ich höre ja
schon. Ach so, es war eine freundliche Bemerkung zu Ihnen. Also wir haben Leute, Kulturwissenschaftler dabei, die mein Abheben noch unterstützen könnten.
Sehr gerne, ich bin...
Ja.
Und er ist früher einen Helikopter geflogen.
Das sehen Sie. Genau, aber das wollen wir versuchen, ein bisschen zu bremsen. Also ich möchte, dass Sie alle mitkommen. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nur uns mit flachem Denken beschäftigen. Ich will schon mit Ihnen komplizierte Dinge besprechen. Die sind auch anspruchsvoll sein. Aber ich will versuchen, das so verständlich wie möglich zu machen. Und wenn Sie es nicht verstehen oder wenn Sie merken, ach, die Richtung gefällt mir gar nicht, fühlen Sie sich ermuntert, einfach was zu sagen, einzubringen oder wenn Ihnen was einfällt, ne, und das scheint gar nicht dazu zu passen, dann lassen Sie es mein Job sein, es entweder passend zu machen, ne, oder zu sagen, wir reden da später drüber. Also fühlen Sie sich also ganz entspannt, dass Sie mitkommen. Ich habe das, was ich jetzt heute, eigentlich, ich habe ein paar Sachen überlegt, was ich heute erzählen will. In den Vorgesprächen kam dann wieder eine neue Erschütterung. Ich sollte was Regionales sagen, was Lokales sagen. Lokales. Naja, Lokales fällt mir immer irgendwie, also ich war auch lange Stadtrat, jetzt zu dem großen Thema Nachhaltigkeit, ich will mit dem beginnen, was mich schon ein bisschen provoziert hatten, also evoziert haben in diesen einführenden Worten. Ich selbst komme eigentlich aus dem Sozialen. Ich habe Jugendarbeit gemacht, ich war Ministrant, Jugendgruppen geleitet, katholische Junge, also K-Gruppe nannte man das früher, katholische Jugend in Gemeinde, und war dann Stadtjugend und sowas. Also ich komme aus dem katholischen Bereich, Sie haben das schon geahnt, ne? Und habe dann sozusagen auch meine sonstige Aktivität, ab und zu muss ich meinen Lebenslauf mal für irgendwelche Bewerbungen und sonstige Sachen mal aktualisieren, dann sehe ich, was ich alles mal so gemacht habe. Irgendwelche psychisch Kranken gearbeitet und sowas. Aber ich war eben aus dem Sozialen herauskommen. Ich war jetzt nicht in einem Umweltverband tätig. Ich habe Gut, ich war auch in Brockdorf bei der Demo, aber habe natürlich keine Steine geworfen. Ja? Na, und habe mich auch nicht vorne in irgendwelche Wasserwerfer reingestellt, um dann demonstrativ durch die Gegend geschleudert zu werden, um dann Wunden mitzubringen und zu Hause zu sagen, schaut her, hier, was ich alles Tolles gemacht habe. Also ich war schon ausreichend dagegen, aber die Frage war mir immer so, wofür bist du eigentlich? Das hat mich am meisten interessiert. Wofür bist du? Und vielleicht noch eine Sache, die prägend war, ich bin durch glücklicher Umstände eben, wir haben vorhin auch nochmal drüber gesprochen, mein allererster Schulfreund war ein junger Israeli, ein Jude, die kamen 1962 kamen die aus Israel zurück nach Deutschland aus geschäftlichen Gründen. Und wir haben dann lange Kontakt, bis heute halten wir Kontakt, jetzt wohnt er wieder hier. Und dadurch war ich mal oft auch in Israel und da war ich im Kibbutz. Und für mich war so soll Sozialismus sein. Nämlich, da kannst du hin und kannst auch wieder weg. Ja, im Ostblock konnte man nicht weg. Da konnte man zwar hin, aber nicht mehr weg. Na, und das schien mir also nicht geeignet für einen richtigen Sozialismus. Das ist mein freiheitlicher Impuls. Na? Also ich bin für Sozialismus, aber nicht für so einen. Und im Kibbutz habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben. Also ich komme aus dem Sozialen, will ich damit sagen. Und habe ich damit, Soziologe heißt ja auch sozial. Ne? Zugleich habe ich natürlich, mein Herz war immer mit der Natur gewesen. Ich habe immer einen starken Naturbezug gehabt, sei es in der Freizeit, sei es durch verschiedene andere Erlebnisse. Und jetzt ist die interessante Frage natürlich, und als dann die Grüne gegründet worden sind, kam mir das zu Pass, dachte ich mir, endlich eine Partei, die sozusagen sich diesem Umweltanliegen, wir werden das gleich nochmal vertiefen, von der Sache her substanziell annimmt, weil ich der festen Überzeugung damals schon war, 1979 ist echt schon eine Weile her, dass das richtig ist. Intuitiv schien mir das richtig zu sein. Und so, aber dann merkte ich, also ganz praktisch im Parlament, ich war dann im Bundestag, ich war nicht Abgeordneter, aber ich war eben dann enger Berater, und dann merkte ich, das sind doch zwei ganz verschiedene Welten, und darauf will ich jetzt eigentlich raus. Ich merkte, dass das zwei Welten sind. Eines ist der ganze Sozialsektor, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften. Gewerkschaften haben manchmal noch eine Brücke hin, weil sie auch Leute organisieren aus diesen umweltnahen Waldarbeiter oder Chemiearbeiter oder so irgendwas. Aber der klassische Wohlfahrtssektor, vor allem die Wohlfahrtsverbände, und als ich später, ich bin Professor in Jena, Professor für Sozialpolitik, auch noch Soziales, im Freibereich Sozialwesen, überall Sozialarbeiter. Das heißt, dieses Feld, in dem ich mich bewege, das ist ein breites Feld, Gesundheit, Lehre, Bildungswesen, das ist der ganze Sozialsektor, ist ein riesiger Sektor mittlerweile. Ja? Ein ganz großer Sektor in unserer modernen Gesellschaft, aus vielen, vielen Gründen. Und hat auch gute Gründe, ist auch gut, dass er so groß ist. Aber dieser Sektor und natürlich individuell überschneidet sich, aber dann der Sektor der Umweltverbände, der Organisation Greenpeace, BUND, wie sie alle heißen, dann gab es irgendwann Umweltministerien, gab es ja früher gar nicht. Töpfer war der erste Umweltminister auf Bundesebene. Na, also, dass plötzlich daraus ein eigenes Feld heraus entstanden ist und ich dachte mir, da gibt es eine ganze Reihe von Überschneidungen, also Themen wie Arbeitsplätzen und so weiter sowieso. Aber ich musste dann feststellen, schon damals, schon in den 80er Jahren, dass das eigentlich zwei separate Welten waren. Auch bis in die Organisation der Partei, der Fraktionen. Zwei verschiedene Arbeitsgebiete, Fachpolitiker. Warum erwähne ich das? Weil ich jetzt, das ist der Anlass auch gerade für heute, warum ich heute überhaupt gekommen bin. Das ist mir eine gute Idee. Ich kann auch meine theoretischen Überlegungen, die ich gerade schreibe, na, mal ein bisschen mit normalen Menschen diskutieren. Weil ich nämlich vor wenigen Monaten mit organisiert, es gibt ein neues Institut, das heißt Deutsches Institut für interdisziplinäre Sozialpolitikforschung, finanziert vom Arbeitsministerium, Bundesarbeitsministerium, aber finanziert heißt schon, dass da eine gewisse Abhängigkeit besteht, aber die wollen unabhängig sein. Ich habe meinem Institut im ISE und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, also das ist ein relativ großes Institut in Berlin, wir haben gemeinsam einen Workshop organisiert, ja, jetzt über das Verhältnis von Klimapolitik und Sozialpolitik in der neuen Legislaturperiode. Das war der Anlass. Dann ging natürlich was voraus, fast ein halbes Jahr Vorlauf, Konzeptentwicklung, weil ich dachte, endlich ist jemand mal interessiert und will das mal. Ja, dann war meine Idee, wir machen das so, dass wir jeweils aus beiden Politikfeldern Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler nehmen, jeweils zu den verschiedenen Themen, dann aus den Exekutive, aus den Ministerien, jeweils die, also Familienministerium, Umweltministerium oder Wirtschaft, also dass man die Spiegel so spiegelbildlich möchte und dass man dann von den Verbänden auch jeweils die verschiedenen Leute zusammen. Und ich habe gedacht, da muss doch überall, also ich wusste, es gibt sowas auch, und ich dachte, jetzt machen wir es ein bisschen breiter, da muss doch überall Leute geben, die sich jeweils fürs andere interessieren. War so meine Idee. Meine Mitkollegen, die mit vorbereitet hatten, die hatten eigentlich gar keine Idee, weil sich normalerweise kein Mensch für das interessiert, was ich jetzt gerade mache. Ja? Und dann stellte ich fest, tatsächlich, da stellt sich echt niemand dafür. Also es gibt zwar theoretisch Spiegelreferate in den Staatskanzleien und in den Bundeskanzleramt, da gibt es sowas, solche Referate, die es verbinden müssen. Und es gibt auch im Umweltministerium, gibt es auch Leute, die sich eigentlich auch für soziale Fragen, gesellschaftliche Entwicklung sind. Es gibt auch mittlerweile in den Sozialministerien Leute, die sich für ökologische Fragen interessieren. Aber wenn man da genauer hinschaut, ja, und die Leute einladen, mit denen reden will, dann denken wir, also in den letzten 40 Jahren ist da irgendwie nicht viel passiert. Also so, das war der Hintergrund. Na, und wir haben die Tagung trotzdem gemacht. Ich stehe jetzt gerade dabei, den Bericht zu schreiben. Es kommen trotzdem ein paar interessante Sachen raus. Ich will das nicht. Aber ich merkte, zwei ganz verschiedene Welten. Und die finden sich in diesem Begriff soziale Nachhaltigkeit. Zwei Welten. Die eine Welt, die jetzt sozusagen aus dem Sozialen kommt, die andere Welt, die mit dem Nachhaltigkeitsding verbunden ist. Wir werden gleich sehen, es ist zum Glück gemischter und komplizierter, aber auf der ersten Seite zwei verschiedene Welten. Und woran merken wir das? Gehen wir mal ins Praktische hinein. Ich gehe nachher noch ein bisschen theoretischer, aber zum Praktischen. Wenn wir jetzt sowas, die aktuellen Probleme, die wir gerade haben, der Krieg, der Angriff der Russen auf die Ukraine, oder der Russen, was ist das, Russen, was sind es Russen, was sonst, also Russen auf die Ukraine, Russland, zeigt natürlich jetzt bestimmte Probleme schärfer und schneller. Aber die Probleme waren ja schon trotzdem da. Ja? Und wir sehen ja, dass wir in einer Welt leben, in der wir, das ist, glaube ich, so ein Punkt, also zum Beispiel die Gasumlage. Ja, plötzlich explodieren die Energiepreise. Wir kamen, also ich weiß nicht, wer von Ihnen Erfahrung die USA kennt oder ein bisschen sich international auskennt. Wenn Sie in den USA waren, war es lange Zeit so, dass dort das Benzin fast nichts kostete. Da kostet eine Gallone so viel wie bei uns ein Liter. Also 4 Liter kosten wir bei uns 1 Liter. Dann können Sie natürlich dicke Autos haben, ist ja klar. Ja, kostet ja fast nichts. Oder als ich habe mal ein Haus gekauft vor vielen Jahren, fast 20 Jahre her, da war vor dem Haus gehört einem Arzt früher, das war ein bisschen heruntergekommen, und vor der Praxis befand sich ein Swimmingpool. Der war eigentlich jetzt schon länger Zeit nicht mehr in Betrieb, das war mit so einem Rolltor versehen. Und im Keller war nur für diese Arztpraxis und diesen Ding ein 60 kW Ölbrenner. Also 60 kW, da können Sie ein 10-Familienhaus beheizen fast. Aber warum? Der hat auch gern im Winter draußen im Swimmingpool gebadet, in den 50er und 60er Jahren. Ja, es war halt nicht so teuer, konnte man sich leisten. Man hat es gar nicht groß reflektiert. Warum erwähne ich das? Weil wir ahnen schon, dass sich was bisschen was geändert hat, aber nur ein bisschen was. Also das machen wir natürlich nicht mehr. Swimmingpool im Winter, draußen, offen. Ja, da muss schon Thermalquelle vom Boden rauskommen, dann machen wir es. Aber sonst machen wir es nicht. Aber wir ahnen schon, was ist eigentlich das Normale? Klar, ich bin Arbeiterkind, wir hatten keinen Swimmingpool. Wir hatten auch keinen, der im Winter beheizt war. Wir hatten überhaupt gar nicht keinen Pool, nix. Ne? Aber das war auch, hat auch keiner verurteilt damals, moralisch, ethisch. Fand man, er kann sich's leisten, super. Ja? Und was wir jetzt ahnen, und das merken wir durch diese Preissteigerung, das zeigt, könnte uns zeigen, manchen Leuten zeigt es auch, dass wir doch auf eine interessante Weise miteinander verwoben sind. Also wenn dann Minister sagen, wir sollten kürzer duschen. Naja, stimmt, ist klar. Natürlich können wir an vielen Ecken sparen, ist ja logisch. Aber da kann man sich ja genau sagen, warum soll ich eigentlich sparen? Warum soll man sich sparen? Wenn ich genügend verdiene, und manche von Ihnen werden hier gutes Geld verdienen, das ist keine arme Gegend, wenn man hier durchfährt, ja, warum soll ich denn sparen? Nur, dass das andere auch was haben. Warum soll ich das denn tun? Wozu? Warum soll ich sparen, damit andere nicht so viel bezahlen müssen? Sollen sie halt mehr arbeiten? Oder hätten sie halt früher mehr gearbeitet? Dann wäre das Problem gelöst. Also Sie ahnen schon diese Verwobenheit. Und das merken wir schon an so einem Beispiel wie Gaspreis, ne? Und dessen Folgeeffekte. Ich bin noch gar nicht bei den umweltpolitischen wirklichen Effekten vom Artensterben, das hat mit dem Gas nichts zu tun, aber mit der Erderwärmung, das hat mit dem Gas viel zu tun, bin ich noch gar nicht. Aber wir ahnen schon, dass da irgendwie eine soziale Komponente drin ist. Ja, also was immer wir machen es nicht ohne die anderen. Gut, das ist jetzt keine so ganz neue Erkenntnis, wer sich ein bisschen mit Spiegelneuronen beschäftigt in der Anthropologie oder mit biologischen Fragen, der weiß, wir sind eminent soziale Wesen. Das sind wir. Ja, und das ahnen wir auch, deshalb ist es mit dem Sozialen, was ich mich so ein bisschen lustig mache, gemacht habe, ein bisschen, es war vielleicht nicht wirklich lustig, aber ich dachte, es wäre lustig, das hat er seine guten Gründe, dieses Soziale. Das ist ja nicht ohne Grund, dass es so eine Rolle spielt. Ja? Und es ist kein Zufall, dass in England ein Einsamkeitsministerium hat noch ein paar andere Aufgaben, ein Ministerium unter anderem für ein oder gegen, natürlich nicht für Einsamkeit, sondern gegen Einsamkeit war. Ich meine, blöd, aber wir ahnen schon, also das Soziale spielt eine Rolle. Und wenn wir jetzt über dieses Umweltmäßige und Nachhaltigkeit sprechen, also Gasumlage ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist natürlich jetzt, da wird es wieder komplizierter, Reservekapazitäten oder Reservebetrieb von AKWs. Die nehmen wir aus dieser Woche. Ja, was hat es mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun? Natürlich hat es was zu tun. Weil es hat zum Beispiel damit zu tun, und zwar, weil es eben so widersprüchlich ist. Unter Klimagesichtspunkten, Erderwärmung, sind die Atomkraft super. Also solange sie jedenfalls ordentlich funktioniert und nicht einfach ist zu explodieren. Aber solange sie ordentlich funktioniert, ist die Atomkraft eine tolle Sache, klimapolitisch sinnvoll. Aber wie schätzen wir das Strahlungsrisiko und das Endlagerrisiko ein? Na, das ist das Dilemma. Und da kommen wir jetzt wieder in was Soziales, weil diese Risikoabschätzung ist natürlich ein zutiefst sozialer Prozess. Zutiefst sozialer Prozess. Weil ich kann diese Risikoabschätzung nie alleine machen. Keiner kann die alleine machen. Wer soll das alleine machen? Wer soll die Daten akkumulieren, um das abschätzen zu können? Niemand. Das heißt, ich bin angewiesen darauf, ob ich jetzt eher objektive Daten nehme. Ja?
Wir finden dann die Risikoabschätzung basierend auf Daten statt?
Oder natürlich.
Auf Befürchtungen, auf diffusen Empfindungen. Oh, ich kann da nichts mit anfangen, ich kann das nicht greifen. Also habe ich Angst davor, also will ich das nicht, also bin ich dagegen?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Also es gibt, gerade in der Risikoforschung gibt es zwei große Linien. Die eine sagen, es gibt die realistische Linie, da kann man objektive Daten, Versicherungsmathematik ist der Klassiker der Risikoabschätzung, ne, schon seit 200 Jahren. Dann haben wir natürlich die demografische Wissenschaft, ist auch eine klassische, auf solchen mathematischen Extrapolationen beruhende, objektivierbare Datenseite. Und die anderen, die sagen, naja, es gibt dann so konstruktivistische Überlegungen, was die Leute sich halt so einbilden. Die sagen, sie deuten es ja schon an. Ja, der eine diffuse Ängste. Ja, da könnte doch mal sowas in die Luft gehen. Ja, könnte Fukushima sich wiederholen. Dabei haben wir doch überhaupt gar keine großen Erdbeben in Deutschland. Ja, jedenfalls keine großen. Und so weiter. Also in der Tat, solche Fragen. Aber ich will das jetzt nicht, wir können das jetzt vertiefen, das Thema AKW ist ein ergiebiges Thema. Aber ich bin kein wirklicher Experte, muss ich sagen. Und für so ein Thema würde ich mich vorbereiten wollen, damit mir keiner die Butter vom Brot nimmt. Ist ja klar, ich lasse mich nicht gerne, also ich will ja nur die richtigen Positionen vertreten, verstehen Sie? Ja, das geht den meisten Leuten so. Aber, aber ich will das wirklich. Und deshalb muss ich mir Mühe geben, wenn ich irgendwas erzähle, dass es vorher auch stimmt. Na, und wenn ich natürlich mich getäuscht habe, dann vertrete ich eine andere Position, die ist dann eben richtiger. Aber zum Thema AKW, wir ahnen schon Risikoeinschätzungen, lassen wir es damit mal stehen. Aber das ist so ein Thema des Ganzen. Ne? Und es gibt eben dann unterschiedliche Gruppen und Lager, die einen, aber Sie ahnen schon, also worauf ich raus will, ist, das ist nicht immer ganz eindeutig. Also also zu den beiden Themen Gas und AKW zeigen das. Wir können jetzt noch, oder doch ein drittes Beispiel noch davon, weil es auch ganz konkret ist, nämlich die Frage, wir haben davor darüber gesprochen, das Thema Elektromobilität ist eigentlich ein schönes Thema, was mittlerweile auf der unteren Ebene angekommen ist. Die Gemeinden sollen jetzt auch überall Stationen aufbauen. Jetzt haben sich viele Leute gedacht, wurde auch so gesagt, es wird irgendwann sehr viel billiger sein mit der Elektromobilität. Ja, ist aber jetzt nicht so. Und es ist völlig unabsehbar, wer es wirklich sein wird, ob es wirklich günstig ist. Ich persönlich habe bei Daimler gearbeitet, am Band mehrmals, bin deshalb natürlich schon aus natürlichen Gründen Diesel-Fan. Aber ist das jetzt ein objektiver Grund? Sehen Sie, da geht's schon los. Nur weil ich Schwabe bin, ne, und bin ich ja kein automatisch ein besserer Mensch. Ich sage natürlich andererseits, ehrlich gesagt, der Schwabe hat Vorteile. Hegel, sage ich zum Beispiel, Hölderlin. Aber gut, wer kennt heute noch Hegel und Hölderlin? Goethe ist wiederum der Hesse besser dran. Sehen Sie, ahnen schon, gar nicht so einfach. Ich will jetzt kein Durcheinander streuen mit solchen Bemerkungen. Ich will nur sagen, es ist bei vielen der Themen, die wir verhandeln, nicht so einfach, immer genau das Richtige, Objektive zu sagen, sondern vieles ist im Fluss. Und wir müssen beurteilen, manches, was wir vor 10, 20, 30 Jahren, vor die Frage Prügelstrafe, für richtig gehalten haben, als ich damals als Austauschschüler in England war, da saßen wir in der Schule und da hingen noch hinter den Lehrerpulten, also wir saßen in Sommerferien da, hingen noch die Prügelinstrumente. Das hat ein paar Jahre länger gedauert in England, bis die Prügelstrafe ab. Aber noch in meinem Gymnasium, wo ich im Gymnasium war, ein elitäres Gymnasium für ein Arbeiterkind, da wurden wir Kinder mit Kopfnüssen versorgt. Sehr unverschämt, so kleine Köpfe. Ja? Ja? Heute ist es nicht mehr möglich. Aber das haben die damals ganz normal gefunden, die Eltern und die Erwachsenen. Fanden die ganz normal. Ja? Und wir Kinder fanden es natürlich nicht normal. Wir haben auch protestiert und irgendwann haben wir natürlich auch, aber ja schon Beispiele waren, aber solche haben wir auch mit den Lehrern gemacht. Also ich will damit nur sagen, was wirklich ist bei bestimmten Themen, ist nicht immer ganz einfach zu beurteilen. Und oder was, ne, erinnern sich die ersten Eisenbahnen gefahren sind, da haben Psychologen, Ärzte gesagt, das macht die Leute wahnsinnig, 35 Kilometer. Ja, kann man gar nicht aushalten. Sehen Sie, so haben sich die Zeiten geändert. Also wir ahnen schon so, aber worauf ich, was ich damit zum Ausdruck möchte, ich bin noch einen zweiten Gedanken, bevor ich umkreise ein bisschen das Thema komme. Als ich hierher gefahren bin, ist mir ein Gedanke nochmal bewusst geworden, der hier in dieser Gegend besonders vielleicht berechtigt ist. Nämlich, wir bewegen uns ja normalerweise, wenn wir jetzt über politische und gesellschaftliche Veränderungen sprechen, bewegen wir uns ja nie an einem Punkt Null. Also es gibt da selten, also für Gesellschaften ein Punkt Null. Sondern eigentlich fast nie. Es gibt immer eine Geschichte. Wir Soziologen oder Historiker sprechen dann oft von einer longue durée, also einer langen Dauer bestimmter Abläufe, bestimmter Dinge. Ja? Und ich will jetzt nicht zu sehr langweilen, aber es ist nicht uninteressant, mal zu gucken, an wie vielen Stellen wir so dauerhafte Strukturen beobachten können in unseren Gesellschaften. Von Metermaßeinheiten bis bestimmte, wie man bestimmte Sachen deutet, bis in die Semantik, wie man spricht, ob man du spricht oder nicht du oder sie spricht, aber auch ganz praktische Gründe, wie man eine Siedlungsstruktur baut, wie man, also was man für richtig hält, wie man wohnt, ob man eher gemeinschaftlich wohnt, eher separat wohnt und so weiter und so weiter. Das bedeutet aber umgekehrt, wenn wir jetzt zur Auffassung kommen, zum Beispiel, als ich vor vielen Jahren, 30 Jahre, hatte ich meine ökologische Baufirma gegründet. Also ich hatte auch diesen Impuls mal, die Welt zu verbessern. Und da muss ich mich mit Bautechniken beschäftigen. Ich hatte damals schon saniert und war auch, weiß nicht, übertrieben begabt, aber ich hatte einen Blick für solche Sachen. Und ich habe damals schon gemerkt, also warum sind eigentlich so wenig Leute für ökologisches Bauen interessiert? Übrigens genauso wie beim Auto. Diesel habe ich ja, bin ich deshalb, weil Diesel viel sparsamer ist. Warum kaufen Leute Autos, die so viel mehr verbrauchen als mein Auto? Habe ich eigentlich nie ganz verstanden. Aber es geschieht aber. Und trotzdem, während ich dann eine Baufirma hatte, ich war dann auch noch im Stadtrat, im Vergabeausschuss Montagmorgen um 7, auch interessante Erfahrung, das heißt für die Stadträte unter uns hier. Also die interessante Erfahrung ist, der Normalbetrieb läuft immer weiter. Ja, also ökologisches Bauen, baubiologisches Bauen, kann man schon darüber streiten, ob es immer gesünder ist oder nicht. Also was ist jetzt, lassen wir jetzt die Feinheiten weg, aber eine Tendenz kann man schon sagen. Jedenfalls, was sicherlich sinnvoll ist, ist so zu bauen, dass man weniger Energie verbraucht. Da kann man eigentlich, das ist auch schon ökonomisch. Ja? Trotzdem war das nicht über Jahrzehnte weg nicht normal. Und jetzt kommt was Interessantes. Und das zeigt das Schwierige und das auch Faszinierende unserer Gesellschaft. Was für ein komplexer, faszinierender Organismus unsere Gesellschaft, aber auch eigentlich fast alle anderen Gesellschaften sind. Nämlich an diesem Beispiel, jetzt, da werden Häuser gebaut, da sehe ich hier raus, da sieht ein Haus vermutlich später, frühe 70er Jahre, später vielleicht 50 Jahre, 40, 50 Jahre steht es schon da. Das heißt, dann wird es, irgendwann wird es mal wieder saniert. Aber dann bleibt es die nächsten 30, 40 Jahre wieder so stehen. Das heißt, an diesem Punkt, wo jetzt saniert wird oder wo gebaut wird, da müssen bestimmte Entscheidungen einsetzen, wenn ich da viel Energie sparen will, als Beispiel. Ja, wer entscheidet das? Und da merkt man, es war für mich faszinierend, als ich in die Baubranche einstieg. Aha, ich habe dann später auch noch eine Kunsthochschule geleitet, da hatten wir Architekturausbildung und da habe ich mit Architekten mehr zu tun gehabt von der Seite der Ausbildung. Und dann sieht man zum Beispiel, was wissen Architekten eigentlich überhaupt über Energiesparen oder über biologisches Bauen? Das hielt sich echt in Grenzen. Und so weiter. Also das war für mich faszinierend. Also das heißt, es geht los bei der ingenieurhaften Ausbildung, es geht dann bei deren Ausbildern los, es geht bei der Standardsetzung los Und da muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahrzehnten, seitdem ich damals die Baufirma hatte, ich habe sie irgendwann dann geschlossen, weil das doch nicht mein Bereich war, habe ich gelernt, dass trotzdem in vielen Sektoren, da wo zum Beispiel so Normen gemacht werden, wo dann diese Isolationswerte für Neubauten bestimmt werden, diese KF-Werte und sowas, dass sich da was getan hat. Aber das geht langsam. Also da, so der junge Mensch, also je älter man wird, also ich war ja auch mal jung, aber man merkt, je älter man wird, ich bin immer noch ein eher ungeduldiger Typ. Aber ich habe auch gelernt, also ein gewisses Maß an Geduld ist schon ratsam, um nicht dauernd frustriert zu sein.
Stichwort Anreise.
Bitte?
Stichwort Anreise.
Anrainer?
Anreise.
Ach, Anreise, ja, auch noch. Ja, ich war Anrainer auch. Also der andere Mensch, der andere Mensch ist halt oftmals anderer Meinung als ich. Und dann kann ich ihn vielleicht überzeugen, kann ihn gewinnen, vielleicht überzeugt er mich. Aber das im Sozialen, was ich so, nochmal, wo ich mich so ein bisschen aus Allerhaltigkeitspunkten erhoben habe, ist zugleich unverzichtbar. Wir müssen die Leute mitnehmen. Und da gerade am Beispiel des energiesparenden Bauens gab es schon sehr viel, finde ich, positive Entwicklung. Aber jetzt, das können wir auch weiter vertiefen. Also sind wir auf einer lokalen Ebene, wenn Sie jetzt im Stadtrat sind und Sie, ein Satz zu Ende, im Stadt was veranlassen wollen, weil dann kommt die soziale Frage mit dazu. Ja, wenn Sie zu hohe Energiesparziele setzen, dann haben Sie zu wenig Geld für Sozialwohnungen.
Ja. Es ist nur so, dass bei dem, ich komme von der Branche, ich bin Architekt. Ja.
Ah, sehr schön.
Das sind ja diese Vorschriften, die jetzt eben erlassen werden, eben gerade aus sozialökonomischer Hinsicht, die sind so mannigfaltig, dass man eigentlich nicht mehr nachkommt. Sie werden keine Bauschaffende finden, der aufzählen kann, wie viele neue Vorschriften jeden 6 Monate einfach auf einen einprasseln. Das macht natürlich das Problem, die Dinge alle anzuwenden. Also man ist eigentlich nur versucht, die Dinge zu umgehen. Und das ist eigentlich die Sinne.
Na, jetzt hier spricht das der Perser. Aber
man schafft das einfach gar nicht. Wir haben alleine, wenn wir ein Bauwerk erstellen, ich spreche jetzt nicht nur von der Ökologie. Ja. Wir haben über 148 Gesetze und Vorschriften zu beachten, um ein Einfamilienhaus zu bauen. Und das ist eigentlich unzumutbar. Und da müsste schon irgendetwas anderes...
Ja, müsste die FDP wählen.
Ja, ja gut, vielleicht ist das die Idee.
Naja, fragt sich, ob die, warum gibt es die vielen Vorschriften, kann ich Ihnen aber auch sagen, warum. Und da kommen wir jetzt doch mal wieder zu meinem Kernthema, weil wir natürlich in einer Wissensgesellschaft wohnen. Weil wir in einer Welt der Expertinnen und Experten wohnen. Und weil wir Experten, Sie als Architekt, ich als Soziologe, dass noch alle hier, lauter Experten sitzen hier rum, vermutlich viele, oder kommende Experten, na, denen, und naja, wir haben natürlich, sind der festen Überzeugung, dass unser jeweiliges Expertengebiet äußerst wichtig ist. Äußerst wichtig.
Ja, aber das führt zu großen Verwirrungen letztlich. Zu viele Köche verderben den Brei, die einfache von zwei Seiten.
Aber Sie wissen auch, in einem 1-2-3-Sterne-Restaurant haben Sie sehr viele Köche und keinen verdorbenen Brei. Warum nicht?
Chef. Immer ein Maître.
Sehen Sie, so ist es. So ist es, deshalb brauchen Sie Richtlinienkompetenz. Das ist eben der Punkt. Wenn Sie ein ganzheitliches System haben, brauchen Sie natürlich auch Personen, Institutionen, die sozusagen Überblick bewahren und das Ganze koordinieren, sonst läuft es nicht. Das ist natürlich das A und O. Und deshalb ist Politik eher nicht irrelevant. Na? Und da kommt es eben darauf an, wo schaffe ich sozusagen das Notwendige. Aber an dem Beispiel kann man es gut sehen, am Beispiel des Bauens kann man es gut sehen. Weil jetzt kommen eben nicht bloß die von Ihnen schon genannten komplexen Fragen. Schauen Sie, wir freuen uns darum, dass auch wenn ich jetzt laut spreche, trotzdem es nicht einfällt, das Haus hier. Gut, ich meine, so laut kann ich nicht sprechen, aber verstehen Sie, was ich damit sagen will? Wir freuen uns, dass bei uns kaum Häuser einstürzen, oder? Kriegt man, kommt's.
Wir haben Kathedralen gebaut ohne diese Vorschriften und die haben gehalten. Und die haben auch ganz gute Sound gehabt. Verstehen Sie, wir könnten es auch ohne Vorschrift machen.
Ja, aber Sie wissen ganz klar, wenn Sie jetzt mal die Bauhütten anschauen, was da an Wissen kumuliert war, mit welchen Zeithorizonten man arbeitete, mit welcher Geduld, mit welchem Engagement, so einfach ist das nicht. Also sind wir bereit, das zu machen? Und da dürfen Sie vergessen, die Kathedralen waren die Verdichtung der Ökonomie, der Spiritualität einer jeweiligen Region. Man hat nicht alle Häuser wie Kathedralen gebaut. But anyway, trotzdem gebe ich Ihnen natürlich die Recht. Nicht immer ist es Expertenwissen, Spezialwissen, immer dem früheren Wissen überlegen. Es kommt ja noch dazu. Wir haben ja auch in unserer Kultur ein Spannungsverhältnis zwischen, sagen wir, einem Kulturoptimismus und eher Kulturpessimismus und einem eher Kulturrealismus. Also einer ist für die Zukunft zuständig, einer für die Vergangenheit und einer ist für die Gegenwart zuständig. Und das ist nicht immer automatisch zusammenzubringen. Das wollte ich damit sagen. Und jetzt muss ich noch was. Darf ich mal? Ja, natürlich, gerne. Ja.
Also, das, was Sie jetzt erzählt haben, das klingt für mich so: also, es gibt, wir leben sozusagen in gewachsenen Strukturen, an denen wir selber auch mitarbeiten. Ob das jetzt Straßen sind, Häuser, Denkstrukturen, Verwaltungsstrukturen, wie auch immer. Und wenn man dann was verändern möchte, da kommt dann wieder zum Beispiel das Beispiel mit der Architektur, braucht man fürchterlich viele Vorschriften, damit die gewachsenen Strukturen, also weil man kann ja nicht sagen, so ab heute werden Häuser anders gebaut, sondern das muss ja mit dem Wissen, mit dem gewachsenen Wissen aus der gesamten Baubranche umgesetzt werden. Das heißt, man muss neue Vorschriften schaffen, damit die langsam durchsickern und wieder ein neues Fundament für die neue Struktur gebaut werden kann. Also im Grunde genommen muss dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das stimmt ja nicht, weil es ändert sich ja immer dieses, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist, also als meine Großmutter noch gelebt hat, war das anders, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn ich das sage und meine Enkelkinder, für die wird auch dieses, das haben wir schon immer so gemacht, anders gewesen sein. Das heißt, diese komplexe gewachsene Struktur aus all diesen Sachen, die miteinander funktionieren oder nicht harmonieren, um die zu verändern, muss man so viele Vorschriften machen?
Naja, also ich finde, Sie haben es sehr schön zusammengefasst, was Sie gerade gesagt haben. Sehr schön, ja, so ist es. Deshalb würde, wenn ich jetzt konservativ gestimmt bin, also eher Kulturpessimist, würde ich sagen, so wenig Änderungen wie möglich, so wenig Änderungen wie möglich. Na, oder, jetzt würde ich nicht, also, mir fallen jetzt eine Menge klassische konservative Mantren ein, die das eben dadurch vermeiden wollen. Ja, also nur das Notwendigste ändern. Eine Frauenquote, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Passt nicht zu unserer Partei. Könnte man in einer bestimmten Partei sagen, zum Beispiel. Na? Wird auch gesagt am Wochenende. Also nur als Beispiel. Also solche Fragen. Ne? Und, aber ich, trotzdem wieder auf Ihren Punkt, weil die Frage ist, einen Begriff in den Raum gestellt, den habe ich aber nicht ausgefüllt. Nämlich den Begriff der Mehrdimensionalität. Und am Beispiel des Bauens kann man das ganz, der Baufahrt fand ich mir ganz tolles, aber ich könnte es für alle Beispiele zeigen. Da haben Sie eine technische, Sie haben Grund und Boden. Ich habe mal auf einen Boden geplant, der abgerutscht war. Obwohl ich einen Baugrundgutachter hatte, der sagte, der Boden wäre gut. Da stand ich natürlich blöd da, in einer Firma. Also das heißt, also der Grund muss schon stimmen. Da müssen Sie einen vernünftigen Plan haben, brauchen Sie eine Ökonomie, müssen die Sie brauchen das Geld, die Finanzierung, es muss eine Nutzungsorientierung haben, es muss eine Ästhetik haben. Es sollte, sehr jedenfalls schön, wenn es eine hat, wenn es das Ausstattbild bereichert, es wäre aber auch schön, wenn es funktional ist. Also wenn man da nicht, wo sind eigentlich die Lichtschalter? Ja. Oder Türgriffe unten oder oben? Ja. Oder alles zu hellhörig und so weiter, Sie wissen das als Baumann. Und dann kommen noch die ökologischen Fragen dazu. Ist es denn recycelbar? Na, oder ist es so ein Wegwerfgebäude? Ist es sparsam? Wie ist es mit der Baubiologie? Fühlt man sich wohl in dem Haus? Und so weiter und so weiter. Sie ahnen schon 1000 Dimensionen. Verschiedene Disziplinen, die damit wirken. Und ein Architekt kann die schon gar nicht alle überblicken. Der braucht auch noch wieder Experten. Was heißt das? Wenn ich jetzt eine Veränderung machen will, heißt natürlich, dass auf diesen verschiedenen Ebenen eine Veränderung stattfindet. Und ich habe vor, als Beispiel auch eine Hochschulausbildung erwähnt. Ja, Architektenausbildung. Und ich bin ja selber Professor. Ne? Das heißt, ich bilde ja die nächste Generation aus. Und bilde ich sie dazu aus, flexibel zu sein oder konservativ zu sein? Das ist eine fundamentale Frage. Und ich habe das Glück gehabt, ich habe mal Jura studiert, sie haben mich ja vorausgefragt. Da hatte ich Spitzenkräfte, war eine Uni Tübingen, als Professoren, die ich schwer bewundert habe. Die waren immer für Flexibilität. Jeder Gute ist für Flexibilität. Ja, ne? Sie sind doch Goethe-Freund. Goethe ist der größte Freund der Flexibilität gewesen. Ja? Ich muss mich an die Wirklichkeit anpassen. Ich kann nicht die Wirklichkeit dauernd an mich anpassen. Ich muss mich an die Wirklichkeit anpassen. Aber natürlich habe ich bestimmte Prinzipien, bestimmte Sachen, die mir wichtig sind. Klar, auf da kommen wir jetzt auch noch. Aber diese Haltung. Und das bedeutet, das Multifaktorielle, dass wenn ich jetzt sozialen Wandel anschaue, kann man natürlich forschen, gibt es ja Forschungen dazu, dann geschieht der eben auf verschiedenen Ebenen, nicht nur auf einer, nicht nur auf der politischen Ebene. Da, wo die Gesellschaften alles übers Politische drehen wollten, klassischerweise in Revolutionen, ging es immer schlecht aus. Immer. Nie. Es gibt keine einzige erfolgreiche Revolution in der Weltgeschichte. Also auf lange Sicht hat man sich da irgendwie zusammengewurschtelt. Ne? Aber schauen Sie, was wir jetzt hier in der Ukraine sehen. Das ist die Folge von 1917. Aber es ist natürlich die Folge des Zarismus vorher, diktatorischen Grundfigur. Ne? Also diese orientalische Despotie, wie es mal einer berühmter Historiker Wittvogel nannte, ne? Diese Struktur. Ja, und das muss man zusammen, das sind die langen Reihen, es ist nicht so einfach, denen zu entkommen. Aber Revolution nur politisch zu verändern, auf keinen Fall, kann ich Sie trösten, funktioniert nicht. Aber die umgekehrte Idee, der platonische, in der Politeia, die Idee bei Platon, die Philosophen oder die Wissenschaftler soll es richten, die Experten, geht natürlich auch nicht. Eine reine Expertenherrschaft klappt manchmal für ein paar Monate, dass da so Regierungen wie in Österreich oder in Italien mal ein paar Monate überlebten. Nicht schlecht, ne? Professoren sind ja, haben ja auch Fähigkeiten, ne? Aber wir sind natürlich nicht in der Lage, meistens flammende Reden zu halten und zu vereinfachen. In der Politik müssen sie vereinfachen. Das Wesen der Politik zu vereinfachen. Ich muss meine Anhänger hinter mir scharen. Die müssen der festen Überzeugung sein, dass in der Kathedrale des Konservatismus oder des Grünismus oder des Liberalismus kommen, wenn sie zum Parteitag gehen. Muss man erhobenes Herz haben. In manchen Parteien werden auch nur Lieder gesungen. Werden in der FDP eigentlich Lieder gesungen? Entschuldigung. Naja, wir auch mal. Aber Sie ahnen schon. Sehen Sie, ich habe mal bei IBM gearbeitet, auch ne, als Student. Und es gab ein eigenes IBM-Liederbuch. Dachte ich auch. Die hatten aber nicht mehr gesungen, als ich da gearbeitet habe. Das war, ja, aber also es war so eine Idee, verstehen Sie, die sich erheben. Und sich erheben heißt immer auch sich absondern, sich von anderen abgrenzen. Gemeinschaftsbildung geht immer auch damit einher, dass ich andere im schlimmsten Fall abwerten, im normalen Fall ein bisschen links liegen lasse. Das ist einfach so, so ist ein sozialer Prozess. Das wissen wir aus der Gruppenforschung und so weiter. Ist einfach, lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, der Partikularismus ist zugleich unsere Heimat, und eine Gefahr. Also Identitätspolitik nennt man sowas heute auch. Das ist nicht so einfach. So, und jetzt zu unserem, bei unserem Thema abgekommen von irgendwas. Verdammt. Sehen Sie, komm, ich gebe doch mein Manuskript zurück. Genau, ich wollte nämlich Ihnen eigentlich was viel Komplizierteres erzählen. Ich gehe nochmal zurück zum Anfang, zum Thema nämlich sozial nachhaltig im engeren Sinn. Und jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen genug gelockert, um Ihnen einen zentralen Gedanken nochmal zu nennen, den ich aber noch nicht genannt habe. Nämlich, ich will jetzt zum Abschluss noch drei oder zum Höhepunkt oder Mittelpunkt, also drei Gedanken nennen. Nämlich der erste Gedanke nochmal, ich will was erzählen über Exklusion und den Begriff, den Sie vielleicht noch nie gehört haben, Externalisierung. Haben Sie schon mal gehört?
Natürlich, das ist mein tägliches Geschäft.
Gott, umso einfacher, umso schneller bin ich. So, und bitte?
Eriksson-Janerin. Milton
Erickson. Ach so, Sie sind jetzt Systemikerin. Naja, ich rede aber viel politischer darüber und viel historischer. Etwas über Externalisierung und Exklusion sagen, werde ich was erzählen noch über Internalisierung und dann werde ich was erzählen über Lösungsrichtung, nämlich Transformation und Interdisziplinarität. Ich versuche jetzt mit einfacheren Worten zu machen. Also das erste, Externalisierung. Ich habe ja ein bisschen schon gepriesen, dass ich aus dem Sozialen komme. Und dass ich gepriesen habe ich nicht, dass ich Professor für Sozialpolitik bin, das habe ich erwähnt. Und wenn Sie Sozialpolitik anschauen, ich weiß nicht, die meisten sind damit gar nicht vertraut. Früher war die Sozialpolitik ein völlig unbekanntes Nebengebiet. Das hat sich geändert, dank Hartz IV. Ja, muss man sagen, es hat die öffentliche Wahrnehmung der Sozialpolitik dramatisch nach oben erhoben, ne? Natürlich tragischerweise ein Stück weit natürlich, aber das Wissen der Menschen über Sozialpolitik ist nach wie vor äußerst gering, muss man sagen. Also für angesichts des Volumens, knapp 40% unseres Staatshaushaltes ist das Wissen über die Sozialpolitik, also die Sozialquote und vom Bruttoinlandsprodukt etwa 30%, also nicht wenig eigentlich, ne? Ist das Wissen relativ dünn, wie eigentlich alles funktioniert. Aber was ich sagen kann, dieser Sozialstaat hat, was hat er denn gemacht? Der hat nämlich etwas in den Griff zu bekommen versucht und tut es auch in der Tendenz, das merken Sie spätestens dort, wo Sie keinen Sozialstaat haben, dass nämlich der Kapitalismus, der sich nach dem Feudalismus durchgesetzt hat, dass der hatte die Neigung, so wie unter Rabauken üblich, dass die Leute, die schwach waren, die sich nicht wehren konnten, kriegten eins in die Fresse. Als die Sklaverei nicht mehr möglich war, das hat aus wieder anderen Gründen war, die ist nicht mehr so möglich, hat man versucht, die Arbeiter auszubeuten, hat sie in Mietskasernen gesetzt, man hat versucht, es gab ein paar tapfere Unternehmer, die haben auch Werkswohnungen gebaut, das gab es auch, aber die Masse der Unternehmer, Stichwort Manchester-Kapitalismus, hat eigentlich kein großes Interesse an Arbeitern gehabt. Und auch an den Familien der Arbeiter nicht. Das heißt, aber auch nicht an der Gesundheit der Arbeiter. Der erste Schritt Sozialstaat war die Zürcher Gewerbeordnung 1840. Was war der Hintergrund? Fast 200 Jahre ist in der Schweiz angefangen. Man merkte, es könnte auch ein Interesse der Unternehmer geben an einer sorgsameren Behandlung der Arbeitskraft. Und damit war so eine Kompromisslinie gefunden zwischen dem eher sozialistischen Teil, dem eher konservativen Teil der Gesellschaft und dem, auch dem mittleren, auch Leute wie Raiffeisen von der liberalen Seite, gab es ja verschiedene Richtungen, sagte, okay, wir müssen irgendeine Regulierung des Kapitalismus machen. Und was haben wir gemacht? Diese Externalisierung der Kosten müssen wir hereinholen, internalisieren. Also wir müssen an den Kosten sichtbar machen, was die Arbeitskräfte kosten. Bis hin zu Beispiel sowas wie Krankenkosten, die Altenkosten und so weiter und so weiter. Das war die Idee. Jetzt mal sehr, sehr vereinfacht. 180 Jahre, in Deutschland seit Bismarck, seit 1800, kaiserliche Botschaft 1881, also seit 141 Jahren. So eine lange Geschichte, da kann man viel dazu im Einzelnen erzählen. Ist es erfolgreich, ja oder nein? Ich würde sagen, tendenziell ja. Die Frage, wo geht es weiterhin, sowas wie Grundeinkommen, solche Ideen, lassen wir mal außen vor. Auch nicht uninteressant, es war sehr interessant, aber erstmal ist es doch ein Programm der Internalisierung, aufwendig, kompliziert, erfordert an vielen Ebenen Kompromisse auch, immer wieder Lohnerhöhungen, Streiks, ne, und so weiter. Und jetzt ist meine These die, dass wir eine ähnliche Entwicklung, wie wir im Sozialstaat hatten, nämlich von der Externalisierung zur Internalisierung auch in der Umweltpolitik haben. Aber erst in den letzten 50, 60 Jahren. Da gab es den Club of Rome-Bericht vor 50 Jahren, da gab es die verschiedenen Brundtland-Reporte, da gab es skandalisierende Dinge, es gab das Ozonloch, vielleicht können Sie sich daran erinnern, jetzt die Klimakrise. Ne? Also wir bewegen uns unter schwierigen Umständen. Und die Frage ist, ich habe vorher mal kurz Töpfer erwähnt, ne? War ein CDU-Mann, ne? Auch ein Professor und Ökonom, dem war genau das ein Anliegen. Ein anderer Kollege, Weizsäcker, hat mal einen schönen Satz geprägt, die Preise müssen die Wahrheit sagen. Ja? Also die Idee ist, also die Internalisierung der Kosten in den ökonomischen Prozess. Wenn man genau hinschaut, ist es aber nicht so einfach, weil es genau wie Sie vorher sagen, eben die klar umrissenen Kosten gibt, dann gibt es solche weicheren Kosten, wo man nicht genau weiß, ja, wie soll man ein Artensterben gewichten? Wer von Ihnen Auto fährt, vor 15 Jahren Auto fahren und heute Auto fahren, hat einen ganz großen Unterschied. Richtig. Kaum mehr Insekten in der Welt. Ich meine, leider gerade mit, ich bin in so einem Programm mit über insektenfreundliche Entwicklungen in einer bestimmten Modellregion, war mir nicht so präsent, wie wichtig die Insekten, also auch im Mikroorganismus, die Biodiversität sind. Wie folgenreich ist es, wenn Insekten fallen? Für Autofahrer nicht angenehm, aber für die Umwelt, für die Vielfalt der Arten eine Katastrophe. Und so weiter. Warum ist das so? Jetzt muss man genau gucken. Aber Sie ahnen, wie wollen wir die jetzt preisen? Wie ich sagen, reduzierte Arten, wie wollen wir die in Kosten übersetzen? Nicht so einfach. So, das heißt aber, das Thema Internalisierung ist, glaube ich, plausibel. Das heißt, wir haben auf beiden Gebieten Regulation. Wissen Sie, was Regulation bedeutet? Normen, Regeln. Natürlich ist das Problem. Das Problem, wenn Sie wollen Gutes und müssen dafür Schlechtes in Kauf nehmen. Nämlich Behinderungen von irgendwas, von Prozessen. Und das ist das Problem. Das heißt, Sie brauchen immer übergeordnete Instanzen, die sagen, hey, sind wir überhaupt effizient? Sie wissen es, wer von Ihnen Medizinerin ist, weiß es vielleicht. Es ist nicht immer gut, mehr Medikamente zu geben. Viel hilft nicht immer viel. Ja? Manche Sachen widersprechen sich, sind ganz negativ gegen uns und bei den Politikern genauso. Also da zu gucken, was ist synergetisch und was ist sozusagen kontraindikativ. Und das ist der erste, also Internationalisierung ist das Große. Jetzt könnte man viele Daten bringen. Ich will nur ein einziges Ding bringen. Vielleicht haben Sie das Wort vom ökologischen Fußabdruck schon mal gehört. Ja. Ökologischer Fußabdruck ist ja so ein Thema. Ich habe mal so ein paar, eine Zahl rausgesucht hier. Die fand ich ganz interessant aus verschiedenen Studien. Zum Beispiel hat man ausgerechnet, dass die Hälfte der Treibhausgase zwischen 1990 und 2015, das ist schon eine Weile her, aber so Daten sind immer nicht aktuell, nicht geholt, den reichsten 10% der Haushalte, also die Hälfte der Treibhausgase, die reichsten 10% der Haushalte, den reichsten 1% immerhin 15% der Emissionen, der ärmeren Hälfte der Bevölkerung jedoch nur 7% zugerechnet werden, im weltweiten Maßstab. In Deutschland ist es nicht ganz so extrem auseinandergespreizt, aber wir ahnen schon, also auch das umweltbelastende Verhalten ist natürlich auch abhängig vom Wohlstandsniveau. Ja, wenn Sie mehr haben, können Sie auch ein bisschen mehr leisten, leisten Sie in der Regel auch mehr. Die Wohnflächen steigen natürlich mit den Dings. Und eine Wohnfläche muss beheizt werden im Winter, weil sonst verfault sie, verschimmelt sie. Also brauchen sie einfach notorisch und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben sozusagen schon da eingebaut, nicht einfach eine Egalität des Ressourcenverbrauchs, egal um welche Ressourcen es geht, sondern wir haben auch da eine sozialhierarchische Struktur. Natürlich ist es nicht immer einlinear. Es gibt Leute, die sind arm oder relativ arm und sind trotzdem Umweltsäue. Das gibt's. Und es gibt Wohlhabende, die sind sehr sparsam. Das gibt's. Also das ist nicht ganz parallel. Aber diese Daten sind sozusagen die aggregierten Daten. Also vom Einzelfall abzusehen. Was heißt das? Das heißt erstmal, dass man nicht auf den kleinen Leuten so rumtrampeln sollte. Das heißt das erste Mal, das Wichtigste. Das zweite ist, Sie müssen, wenn Sie was ändern wollen, an den Leuten ansetzen, wo es bemerkbar macht. Ist ja auch klar. Ja? Und das heißt, da die dummerweise aber auch die Macht haben, können Sie nicht einfach immer nur beschimpfen. Also müssen Sie mitnehmen. Na, ist einfach so. Ja? So. Also, das war der Punkt. Also, soweit zum Thema. Aber ökologische Fußabdruck ist ein ganz wichtiges Thema, weil dieses Thema soziale Nachhaltigkeit auf der empirischen Bestandsaufnahme auf eine wunderbare und zugleich tragische Weise zum Ausdruck bringt. Wie können wir internalisieren? Wie kann das eigentlich funktionieren? Ich habe so allgemein gesagt, Regeln, so Regeln setzen. Das ist aber nicht sehr allgemein. Ich greife mal am Beispiel der Sozialpolitik heraus. Das ist ja die ältere Internalisierungspolitik. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen überlegen, innerlich gehen, also mal gucken, was wüssten Sie, auch wenn Sie jetzt keine Expertin sind, was die verschiedenen Parteien zur Sozialpolitik so beizutragen haben, zum weiten Feld von Rente, Pflege, Gesundheit und so weiter und so weiter, was für Gebiete es da alles gibt, Armut, dann würden Sie feststellen, dass man schon unterschiedliche Richtungen bestimmen kann. Das ist nicht immer ganz eindeutig, aber es gibt so Grundrichtungen. Es gibt einen Forscher, der hat es sehr schön herausgearbeitet, für die Expertinnen unter Ihnen, Gösta Esping-Anderson, der hat sehr berühmt geworden durch seinen Ansatz der Theorie der Wohlfahrtsregime. Der hat was ganz Einfaches gemacht. Der hat nämlich sich die Frage gestellt, ob die klassischen drei politischen Richtungen, Konservativismus, Sozialismus, Liberalismus, ob die sich auch auf so einer Ebene der großen Strukturveränderungen in den Wohlfahrtsstaaten beobachten lassen. Hat eine sehr komplizierte Berechnung angestellt, so Clusteranalysen gemacht, würde jetzt zu weit führen und stellt fest, ja, hat. Ja. Es gibt dann so Mischformen, also klassische Mischform ist zum Beispiel England, Großbritannien, ist ein klassischer liberaler Wohlfahrtsstaat. Deshalb kommt sogar jemand wie Truss oder Thatcher auch dort so an. Aber ein Wohlfahrtsstaat, der zugleich den größte sozialistische Gesundheitswesen Europas hat, nämlich den National Health Service. Also auch der größte Arbeitgeber Europas, NHS. Ja, also National Health Service ist ein staatliches Gesundheitswesen, was aus Steuermitteln finanziert wird. Ist überhaupt nicht liberal. Das Gegenteil. Ist natürlich auch nicht aufgrund von Liberalen entstanden, sondern aufgrund des Beveridge Reports, den wiederum ein liberaler Abgeordneter, beauftragt von einem konservativen Ministerpräsidenten, geschrieben hat im Zweiten Weltkrieg und umgesetzt wurde es von einem Labour-Ministerpräsidenten. Also so ist die Welt. Die Welt ist gemischt. Ja? Und das finde ich wichtig zu verstehen. Es gibt Gesellschaften, die sind kohärenter, die sind mehr so aus einem Guss. Deutschland war lange Zeit ganz eindeutig konservativ. Das hat was zu tun gehabt mit dem Bismarckschen Grundprogramm, einem sogenannten, ich verwende das Fremdwort, doch korporatistischen Wohlfahrtsstaat. Gemeint ist, dass die ständischen, berufsständischen Gruppen den gesamten Wohlfahrtsstaat prägen sollten. Das war die Grundidee. Das ist eigentlich noch so bis heute. Es gibt Durchmischungen, aber die Grundstruktur ist schon noch so in Deutschland. Also Rentenversicherung, Beamte und gibt es in anderen Ländern alles schon gar nicht mehr. Ja. So, und warum sage ich das? Weil meine Frage war damals, als ich relativ vor etwa 20 Jahren, als habe ich mich mit der Schweiz beschäftigt. Ich habe da ein Projekt gemacht über Schweizer Wohlfahrtsstaat mit verschiedenen Kollegen zusammen und dann habe ich mit dem damaligen Präsidenten der Schweizer Vereinigung für Sozialpolitik ein Tagung organisiert und ein Buch herausgegeben. Und da habe ich mir überlegt, was ist eigentlich, wie ist eigentlich Schweiz einzuschätzen? Was ist eigentlich für ein Wohlfahrtsstaat? Weil der SPN, der sagt, es wäre ein liberaler Wohlfahrtsstaat. Ich fand aber nicht, dass es ein liberaler Wohlfahrtsstaat war, weil die hatten Bürgerversicherungen, die schon sehr bedeutsam waren. Vor allem der Alterssicherung, die sogenannte Altersunterlassenenversorgung, AHV, seine Bürgerversicherung, bei der sie nur 10% ihres Einkommens bezahlen müssen, ohne Beitragsbemessungsgrenze. Ja, also eine echte Sozialsteuer. Und sie kriegen aber immer eine Grundrente, wenn sie die Mindestbeitragszeit haben und maximal das Doppelte. Also auch wenn sie nur so viel Beitrag, maximal das Doppelte. Und diese AHV hatte damals immer, als du beschrieb, schon 13 Revisionen, also Volksabstimmungen hinter sich. Und wurde immer von der Bevölkerung mit großer Mehrheit unterstützt. Es war eigentlich kein richtig liberales Modell, das war eigentlich gar nicht. Es war eigentlich auch kein konservatives Modell. Linkes war es auch nicht. Also jeder von den Parteien hat zum Beispiel der rechtsextreme SVP, der Blocher, der war immer dagegen. Das war ihm zu sozialistisch, die AHV. Aber er sagte, er kann nicht öffentlich dagegen, hat er mal im Interview in der Weltwoche gesagt, weil die Mitglieder seiner rechten Partei dafür sind. Weil die der Meinung sind, dass es vernünftig ist. Bei den Linken ist es genauso. Auch da die Mitglieder auch der Meinung, dass es vernünftig ist. Und die Spitzen wollten es noch mehr radikalisieren. Jetzt im Augenblick läuft gerade ein Referendum, dann die Linken abschiffen, weil sie übertreiben. Das heißt, so eine was ist das eigentlich, was ist das für eine Struktur? Und da kam ich auf diesen Gedanken, den ich dann Garantismus genannt habe. Ich meinte, als ein viertes Prinzip, das habe ich dann wieder ausgebaut, so eine menschenrechtsbasierte Sozialpolitik. Und da habe ich 4 Regimetypen entdeckt. Und ich glaube, man kann das machen. Ein paar Kollegen sehen das ähnlich wie die meisten, aber die kennen das gar nicht. Also liberal, konservativ, sozialistisch, sozialdemokratisch und garantistisch. Und garantistisch, menschenrechtsbasiert, könnte man auch ökologisch bezeichnen. Das ist eigentlich der Gedanke dabei. Jetzt können wir nicht die böse meinen und sagen, hat er sich seine grüne Ideologie zubereitet. Naja, aber das entstand gar nicht aus dem Grünen, weil die Grünen in der Schweiz gar nicht viel zu sagen hatten. Sondern diese Grundidee einer bürgerversicherungsorientierten, also einer Sozialordnung, die sich am Allgemeininteresse ausrichtet. Das ist eigentlich der Gedanke. Und dies auch institutionell manifestiert. Das war der Gedanke. Ja? Und natürlich muss es einen Kompromiss geben, ne, zwischen diesen verschiedenen Richtungen. Das ist die Idee. Und da passt natürlich dazu, insoweit, sie ist nicht vorgesagt mit dem Grundeinkommen. Das war der Hintergrund, warum ich fürs Grundeinkommen bin. Ich bin fürs Grundeinkommen, irgendwann habe ich mal einen Text von Erich Fromm gelesen. Irgendwann ist gut, 1982 war es, ich weiß noch genau, wann es war. Und da habe ich den gelesen, es war so ein Aufsatz aus Haben oder Sein in seinem Buch, hat er ein Kapitel über Grundeinkommen drin. Und das hat meine Meinung damals komplett geändert. Das ist genau 40 Jahre her, ach, Jubiläum, ja? 40 Jahre. Also das heißt, das hat meine Meinung, also Erich Fromm hat mir da den Gedanken geöffnet, warum der Gedanke war, dass man nicht so neidisch sein soll, ganz vereinfacht gesagt. Dass Neid nichts, nicht so viel bringt. Natürlich habe ich über andere Leute schlecht zu sprechen. Ich hatte unverschämte Nachbarn. Ich kenne Menschen, die ich gar nicht leiden kann. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wie es denen geht. Ich bin nicht der König von Deutschland. Also, ob es für Deutschland schlecht ist, das wissen wir nicht. Aber es ist jedenfalls nicht der Fall. Und deshalb wir müssen hinnehmen, dass andere Leute auch anders sind. Also nein, dass diese Idee ist die sozusagen einer Menschen. Die Menschenrechte sind ja sowas. Die Menschenrechte sowohl in der, es gibt einen sogenannten aktiven, passiven oder je nachdem, oder wie man es gibt verschiedene Begrifflichkeiten dafür, positive, negative Rechte. Die Idee ist, also die positiven Rechte wären wo sozialstaatliche Rechte zum Beispiel, wo ich einen Anspruch an meine Fellow Citizens habe, dass sie mir auch was leisten sollen. Das ist anspruchsvoll, dass das geschieht. Dann brauchen sie eine Institution, die vertrauenswürdig ist und so weiter. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass andere mir Geld geben. Nicht selbstverständlich. Und deshalb muss man das sehr überlegen. Das kann auch nicht vom Zaun gebrochen werden. Muss man sehr gut überlegen, was man da will. So. Und jetzt komme ich schon zum Ausklang. Also vielleicht dachte ich so geschlossen. Ich bin der Auffassung, dass so ein Grundeinkommen, wie es die Schweizer im Prinzip machen, machen sie noch nicht. Die haben es auch noch abgelehnt mit 30%. Mit 70% der Bevölkerung, aber immerhin 30% waren dafür, meine Idee wäre sowas wie das mit der Alterssicherung, mit diesem so einer Versicherung, wo man immer einzahlen muss, wo man im Fall, wenn man mal nichts kann oder auch wenn man sich weiterbilden will. Und für den Weiterbildungsfall habe ich immer gesagt, BAföG für alle. Dann kriegt man in der Zeit die Hälfte eben als Darlehen, die andere Hälfte als Zuschuss. Und wenn man, dann sagen meine Freunde, meine linken Freunde vor allem, sagen immer, ja, wenn jemand dann vielleicht 20 Jahre lang BAföG bezieht, dann stirbt er mit Schulden. Dann sage ich, ja, ich kenne Leute, die sterben mit Vermögen. Ja, soll es geben. Ja? Sehen Sie, und also auch Leute, die Geld haben, können sterben.
Selten, aber doch.
Also selten ist das gar nicht, so selten ist gar nicht. Also so, aber das würde jetzt in die Feinheiten der Grundeinkommensdiskussion führen. Ich wollte beim Grundsätzlichen bleiben, soziale Nachhaltigkeit. Jetzt komme ich zum letzten Punkt. Habe ich zwei Dinge angekündigt, Interdisziplinarität und Transformation. Interdisziplinarität, das ist ja auch was Neues. Also ist ja auch nicht wirklich neu, weil im Mittelalter, als diese sieben Artes Liberales gelehrt worden sind und auch in der Antike, war es eigentlich klar, dass die tendenziell natürlich Männern zukommende Ausbildung, aber da und dort in Klöstern auch Frauen, immer eine integrierte Ausbildung war. Man sollte sich in allen Künsten üben, die damals verbreitet waren. Sollte natürlich nicht jeder Arzt werden, so übertrieben war man nicht. Es gab schon auch eine Spezialisierung, aber man sollte auch nicht jeder eine Kathedrale bauen können. Na, so war, ging man nicht, aber man sollte zumindest die Grundideen haben. Also, wir wissen genau, dass sozusagen dies mit der Aufklärung, mit dann der Enzyklopädie, mit Enzyklopädisten, mit der modernen Wissenschaft und auch der Demokratie, der Expertenwelt nicht mehr so einfach war. Weil wir natürlich immer mehr Spezialwissen akkumulieren. Und die große Frage ist nach dem Band, das die Dinge zusammenhält für die Goetheanisten unter uns. Na, also die Frage ist ja, wie hängt es zusammen? Weißt du, da, und das ist eine Frage, die an Universitäten, als ich es erst mal in Dings war, wie hieß es, Stanford, na, da war ich echt schwer beeindruckt, war echt schick dort, schon lange, lange Jahre her. Da hatten die gerade eingeführt ein Studium, wie nannten die das, ein World Culture, haben die gerade eingeführt gern. Also ein Studium Generale, was alle Studierenden durchlaufen mussten, das ist jetzt aber schon 88, echt schon lange her, 34 Jahre, ja, dann ist eingeführt. Da gab es in Unis noch gar nichts dergleichen. Also, dass die alles halt gut in der Elite-Uni. Da sollten alle eben ein solches integratives Studium, dass sie Überblick haben, was in der Welt so los ist. Andere Kulturen kennenlernen, nicht bloß die eigene. Andere Denkweise. Wenn ich Naturwissenschaftler bin, wissen, wie ein Geisteswissenschaftler tickt. Wenn ich Geisteswissenschaftler bin, wissen, wie eine Naturwissenschaftlerin tickt. Ja, solche Sachen. Natürlich, unsere schulische Ausbildung hilft uns auch ein bisschen. Ich habe klassische Gymnasialausbildung, die Gesamtschulausbildung schon schwieriger. Die klassische elitäre humanistische Ausbildung hat es schon gewollt, aber hat Naturwissenschaften oft vernachlässigt. Also ist gar nicht so einfach, ist auch nicht so einfach überall Kompetenz. Aber die Grundidee und diese Idee der Interdisziplinarität ist jetzt auch, wenn Sie dann später, ich habe mal vor einigen Jahren, 12 bis 16, das ICT geleitet, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung in Berlin. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Alltag mit Ingenieurwissenschaftlern verschiedene Art zu tun gehabt, mit technologischen Leuten. Ab dann aus Büro für Technikfolgen, Abschätzung des Bundestages, war damit im Leitungsgremium. Und das war für mich sehr lehrreich, weil ich mit den Ingenieuren sehr gut zurechtkam. Ingenieurinnen, warum? Naja, die haben von dem, was ich mache, keine große Ahnung und ich keine große Ahnung von dem, was die machen. Naja, da muss man sich schon irgendwie, wenn man jetzt ein Thema lösen will, muss man schauen, was können, wo können wir was Gemeinsames finden. Wir müssen nachher auch einen Bericht gemeinsam schreiben. Können nicht nur ein Sammelband machen. Ja? Also das heißt, eine gewisse sozusagen Distanz ist gar nicht so schlecht, um es anzuerkennen. Und oft sind Leute aus nahen Disziplinen, Politikwissenschaftler sind mir oft suspekt, Ökonomen sowieso. Ja? Stehen Sie, dass jemand, der ganz was anderes ist, ist mir dann, stehen Sie, und umgekehrt genauso. Die Soziologen sind ja oft auch ein Feindbild. Also das heißt, die Frage der Interdisziplinarität ist von allergrößter Wichtigkeit, weil diese Probleme aus dem Feld sozialer Nachhaltigkeit, die können Sie gar nicht, können Sie eigentlich nur interdisziplinär lösen. Es geht gar nicht anders. Also Sie brauchen Teams und das muss auch gelernt werden. Und ich merke, wie schwer das ist. Ich merke, wie schwer das ist mit meinen Studis, ich merke es mit meinen Mitarbeitern in der Hochschule. Wie schwer das ist, echt nicht einfach. Es ist auch eine Haltung. Und interdisziplinär setzt, und das ist eine wichtige Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, setzt Selbstwertgefühl voraus. Sie müssen sich selbst was trauen, sich selbst vertrauen, damit sie mit anderen Leuten kooperieren können, die sich auch was trauen. Ja, wenn sie natürlich mit Leuten zu tun haben, die auch alle Selbstbewusstsein so groß haben, ist natürlich nicht schwierig, dann sind sie der König. Aber wenn sie mit Leuten zu tun haben, die auch was können, dann müssen sie auch was. Und das ist eine Kunst ist echt, ich meine, Sie wissen es aus großen, wer in großen Firmen arbeitet, weiß das auch. Aber das ist ja nicht, das ist dann die nächste Ebene, die Anwendungsebene, wie dann die Internationalität in Firmen, in Behörden und so weiter praktiziert wird. Aber das finde ich, ist jetzt ein eigenes Thema, meiner Meinung nach ein unverzichtbares Thema. Und das ist, gibt immer wieder die Neigung, dagegen zu handeln. Wieder sich zurückzuziehen auf seinen eigenen Tempelberg. Na, das ist so eine Neigung, die die Menschen haben. Und das Zweite ist, Stichwort Transformation, bin ich schon Richtung Schluss, nämlich wie komme ich zur Veränderung? Und das ist ein ganz schwieriges Thema. Als ich also ganz früh in meiner Berufs-, ich habe ja schon erwähnt, dass ich mich mit sozialen Fragen beschäftigte. Mir fällt gerade dazu ein, dass meine erste Vordiplomarbeit in Erziehungswissenschaften, lassen wir mal die Juristerei noch außen vor, habe ich über Anton Semjonowitsch Makarenko geschrieben. Der größte sowjetische Pädagoge, übrigens ein Ukrainer, was die Sache noch komplizierter macht. Aber in der Ukraine waren damals riesige Hungersnöte, Millionen obdachloser Kinder, nicht zuletzt durch den Stalinismus, durch diese weites Feld. Aber galt als der größte Kollektivpädagoge. Mich hat immer schon interessiert, wie schaffe ich eigentlich etwas zu erreichen, wo man gar nicht denkt, dass das geht. Was aber trotzdem eigentlich sogar die meisten sagen würden, das ist gut. Es ist besser, die Kinder sind selbstbewusst, tapfer und nützliche Mitglieder der Gesellschaft, als sie sind kriminell, drogensüchtig, Verbrecher und irgend sowas. Wer wird das denn fördern? Normalerweise ja niemand. Also in der Pädagogik kann man das ja, da kann man das ja leicht sehen. Also wir wollen irgendwie doch, das Gute ist uns lieber als das Schlechte. Auch wenn das Gute im Einzelnen gestritten werden kann. So, und jetzt die Frage, wie kommt man da hin? Und da habe ich an dem Makarenko gelernt, auch an einigen anderen, aber an dem habe ich so gelernt, manchmal muss man richtig die Leute durchschütteln. Geht nicht anders. Durchschütteln. Ja, mit guten Worten, mit lieben Worten alleine genügt nicht. Also sie manchmal Schock and Awe nannten das manche, aber sie müssen manchmal schon, jetzt reden wir von Extremfällen, hochkriminellen, schwierigen Jugendlichen. Aber trotzdem, die Grundsatzfrage ist die, wie komme ich zur Veränderung? Und eine der Beobachtungen, es gibt dazu viel Literatur, ist die zu sagen, ich komme zur Veränderung, indem ich Krisenmomente nutze. Also indem ich, wenn irgendwas schwierig ist, also das klassische Beispiel ist, ich will sanieren bei einem Haus, ne? Und eine Sanierung oder ein Umzug sind immer Krisen in einer gewissen Weise. Die bisherige Ordnung bleibt nicht, wir wissen nicht genau, was passieren wird, manches ist unplanbar. Das sind die Zeiten der Veränderung. Und das gilt auch für Gesellschaften, Nachkriegssituationen, deutsche Einheit. Ne? Und wenn man bestimmte Krisen nicht ergreift, zahlt man später seinen Preis. Ne? Und das ist jetzt der Punkt. Und ich glaube, dass jetzt über die soziale Nachhaltigkeit nachdenken, wir haben im Augenblick so ein paar Möglichkeiten, jetzt beides zusammenzubringen. Ich sage jetzt mal beides, auch wenn es ein schillerndes, gemischtes Feld ist. Nämlich die Frage, wie kommen wir zu einer gerechteren und jetzt kommt der Punkt, gemeinschaftlicheren Gesellschaft. Also für mich heißt sozial nicht einfach nur Umverteilung von oben nach oben. Ach, das steht übrigens auf der Ankündigungsflyer. Genau, ganz am Schluss. Da steht nämlich drauf, sozial heißt nicht nur das Umverteilen. Sozial ist viel komplizierter, habe ich aber, viel komplizierter. Und sozial heißt zum Beispiel, dass man sich fürs Gemeinwohl interessiert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, und das zugleich, wenn ich mich fürs Gemeinwohl interessiere, kann ich das natürlich abstrakt machen, indem ich jetzt irgendwie das allerhöchste Wesen oder Gott oder Allah oder wen auch immer anbete. Und Preise, das ist auch ganz zweifellos richtig, das zu tun, aber das ist, reicht vielleicht noch nicht. Ja, wie äußere ich mein Tun fürs Gemeinwohl? Das muss ja konkrete Momente finden, an denen das dann geschieht. Ja, zugleich ist aber so, das haben wir also im Vorfeld, als wir hier die Feuerwache erklärt haben, und an jedem Stuhl steht partikular ein Familienname. Da dürfen sich jetzt nicht nur die Leute draufsetzen, die diesen Namen haben. So ist die Regel nicht, sondern so war es für uns in Kirchen, da stand der Name, wo nur der, kann ich mir noch ganz früh erinnern, ist heute nicht mehr so, aber so, ne, aber so ist jetzt gespendet von. Das heißt, man möchte für seinen partikularen Beitrag auch ein bisschen wahrgenommen werden. Wird jetzt nicht allen Familien gleichermaßen wichtig sein. Aber so ein gewisser Respekt, so eine gewisse Wahrnehmung, dieses Besonderen ist schon nicht unwichtig. Und in diesem Spannungsfeld leben wir eigentlich. Und ich glaube, es kommt darauf an und mehr. Ich habe gesagt, ich bin vage von meinem Sternzeichen. Ich versuche es immer irgendwie allen Leuten recht zu machen. Es tut mir leid, so bin ich halt. Am Ende machen sie natürlich keinem recht, das weiß ich auch. Aber die Grundidee ist, ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum. Und gerade die deutsche, diese mitteleuropäische Lage ist eben eine Lage, die uns eben auch geradezu dazu zwingt. Und es gibt auch gute Gründe dafür, so eine mittlere Position einzunehmen. Ja? Und natürlich ist dann die entscheidende Frage bei solchen Krisenphänomenen, was heißt jetzt mittler? Na, gehört jetzt die Nutzung der Atomenergie noch dazu? Sollen wir sie vielleicht sogar ausbauen? Vielleicht in jedem Hinterhof ein kleines AKW? Erinnern sich an die Science-Fiction-Bilder, da hieß es noch früher, in jedem, überall waren nur kleine Atomkraftwerke und die Autos sollten mit Atomkraft betrieben werden. Ja, es war natürlich, hat sich da nicht durchgesetzt, aber weil die ab und zu zusammenstießen, dummerweise. Und also ich will damit nur sagen, also die Frage, was es genau bedeutet, müssen wir im Einzelfall natürlich ringen. Aber die Grundidee der sozialen Nachhaltigkeit, die appelliert, da komme ich vielleicht doch zu was Versöhnlichem. Also ich möchte sowohl diesem linken und grünen Impuls, die Gesellschaft zu einer gerechteren zu machen, einer gleicheren zu machen, und auf jeden Fall zu verhindern, dass sie eine immer ungleichere wird. Auf jeden Fall das. Also auch Chancengleichheit zu nutzen. Weil es nicht einzusehen, dass Menschen, die Behinderungen haben, körperlich, aber auch geistiger oder psychischer Art, dass die viel weniger Chancen haben, sich in der Gesellschaft einzubringen. Jetzt will ich die Behinderung nicht mit dem Thema Frauengleichstellung oder Migrantengleichstellung in eins setzen. Das passiert dann schnell. Ne? Aber es gibt genügend, oder ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Ich war die erste Generation, die BAföG bekam. Ja, mir war das jetzt, ich fand es nett, ich habe es nicht gebraucht, weil ich ständig am Arbeiten war, Nachhilfe gegeben habe und so. Aber es war eine Botschaft der Gesellschaft an die Eltern, also bei uns war es nicht so, aber in anderen Familien war es notwendig. Wir wollen, dass jeder von euch, jede, auch die Mädchen, die Chance hat, Studium zu machen. Und ich habe heute noch in Jena Studierende, Frauen, junge Frauen mit Anfang 20, die Ersten in ihrer Familie sind, die studieren und wo die Eltern da fest überzeugen, was muss eigentlich nicht sein. Ja, völlig egal, was die konkreten Fähigkeiten sind. Wenn jemand vielleicht nicht so eher woanders seine Begabung hat, dann ist das kein Problem. Aber obwohl die Begabungen da sind, trotzdem, du bist Mädchen, muss ja nicht sein. Verstehen Sie? Und wenn man im weltweiten Blick, ist das ja noch viel endemischer. Heute wird der UN, der Dingsbericht, dieser Bericht über die Entwicklung der Menschheit, UN-Dings da, wie heißt UN-Entwicklung? Bitte? UNHCR-Bericht ist heute vorgestellt worden. Da geht es genau um sowas. Ne? Also um diese Frage, werden eigentlich die Potenziale der Menschheit wirklich genutzt? Werden sie nicht. Und insoweit ist das Gleichheitsthema nicht tot. Das Ökothema ist auch nicht tot, weil wir natürlich gegenüber dem Ökonomen, der die Effizienz in den Mittelpunkt rückt, ich schaue sie jetzt einfach mal an, weil sie da so sitzen. Ja. So, das ist, freut mich. Und das ist so, aber das ist natürlich dann auch so eine grüne Position mit einer gewissen Übertreibung auch notwendig ist. Das war das, was ich vorhin. Und auch die liberale Position. Na, wenn Sie jetzt eher links oder grün oder konservativ sind, dann knirschen Sie mit den Zähnen, wenn wieder liberale Töne gespuckt werden. Ist so, glauben Sie mir. Aber Sie sind trotzdem, haben Sie Ihren Sinn? Sie haben Ihren Sinn. Weil Sie mit einer gewissen Übertreibung auf den Einzelnen fokussieren. Darauf, dass die Gesellschaft eben auch dem Einzelnen zu dienen hat und der Einzelne der Gesellschaft. Und last but not least, ich bin gleich am Schluss, dann kommen wir gleich in die Diskussion, und will einen schönen Schlusssatz sagen, auch die Konservativen. In der Sozialpolitikliteratur und auch in der Umweltliteratur werden die Konservativen oft als gar nicht behandelt, als ob die gar nichts beizutragen hätten. Das stimmt aber nicht. Die haben auch eine Menge beizutragen, philosophisch, theoretisch. Es ist leider oft von einem gewissen Grundpessimismus geprägt, oder dann doch letztendlich nur Liberales in konservativer Sprache. Also muss man sehen, wenn wir genau untersuchen, wo Konservatives zu vielen der Fragen verhandelt wird, da muss man Spürsinn haben. Aber man findet es. Man findet es auch an einem Punkt, der mit unserem Generalthema zu tun hat, nämlich soziale Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für Konservative ein sehr großer Wert. Aber Konservative fokussieren den Tendenz, das wissen sie auch. Es gab einen Frankfurter Bundestagsabgeordneten, der das auch dazu ein Buch geschrieben hat, ne? Genau zu diesem Thema. Und die Konservativen haben die Neigung, als CDU-Abgeordneter meine ich, ne? Die neigen dazu, Nachhaltigkeit als Gemeinschaftsgruppen Nachhaltigkeit zu sehen, Familienbetriebe, so ein bisschen wir unter uns. Ne? Wir geben das weiter, unsere Nation. So ein bisschen dieser Blick. Also Nachhaltigkeit in der Binnenperspektive. Und diese eher kosmopolitische Sicht fällt Konservativen nicht leicht. Es gab Konservative, die konnten das, aber es ist für einen konservativen Denker nicht so einfach. Und da müssen sie immer wieder ihr Hirn durchspülen. Nicht so einfach. Naja, kosmopolitisch sein heißt, ich muss auch nicht nur den Nächsten lieben, das ist ja noch nicht mal oft genug, schwer genug, den Nächsten zu lieben. Aber den Ferneren lieben, ist zwar christlich, aber will man es wirklich? Insoweit ende ich mit einer nachdenklichen Überlegung und freue mich, dass Sie so aktiv zugehört haben. Und jetzt höre ich einfach auf mit dem Reden und stoppe 1 Stunde 20 Minuten. Oi, oi, oi.